Und meine Frage ist, wer ist an der anderen Seite, auf der anderen Seite? Hier bin ich, ich öffne mein Herz, richte meine Worte an wen? Wer ist da? Wen siehst du da? Wer begegnet dir da? Wer ist dein Gegenüber? Das ist eine Frage, sehr simpel, nicht? Aber möchte jemand antworten? Wen siehst du da? Wem begegnest du? Papa. Ja, das ist wahr. Weiter?
Meinen erstgeborenen Bruder Jesus.
Ja, wie ein Bruder. Erstgeborener Bruder. Weiter? Der allmächtige Gott, der Herrscher des Universums, der König aller Könige. Ich bin überzeugt, dass jeder von uns irgendetwas, irgendjemand vor sich hat. Und je nachdem, was die Charakteristik dieser Person ist, werde ich mich benehmen. Wenn ich vor mir den allmächtigen Gott habe, werde ich wahrscheinlich wie tot vor ihm hinfallen und ihn anbeten. Wenn ich meinen Papi vor mir habe, werde ich mich umarmen lassen. Wenn ich meinen Bruder vor mir habe, dann werde ich mit ihm unterwegs sein. Aber es kommt darauf an, wer mir da begegnet. Je nachdem wird meine Reaktion sein. Werde ich mein Herz mehr oder weniger öffnen? Werde ich mehr oder weniger ermutigt sein? Werde ich mehr oder weniger unterstützt sein auf diesem Weg? Bin ich auf dem falschen Weg oder geht es dir, denkst du auch so? Mehr oder weniger? Gut, ich bin ja am Predigen, nicht... okay, aber ich bin überzeugt, dass jeder von uns irgendjemand, konkret irgendjemand vor sich hat. Und dementsprechend handelt und sein Leben gestaltet. Wir sehen manchmal nur, dass jemand so und jemand anders lebt. Aber hinter diesem Lebensstil ist eine Vorstellung von uns, eine Idee, ein Glaube. Deswegen kann das auch ändern. In meinem Leben hat das schon oft geändert. Nicht, dass ich Gott geändert habe oder mein Gott geändert wurde, aber meine Beziehung wurde anders und wird hoffentlich noch weiter verändert und wachsen. Okay, deswegen sage ich mal, ich spreche über Gott. Und im Vaterunser, ich lese nur diese wenigen Worte, darüber möchte ich meditieren jetzt. Also, es wird eine kurze Predigt sein, das sind ja nur vier Worte. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Menschen, die ihr Leben Gott hingegeben haben, einen großen Bruder vor sich hatten, einen Meister, und sie haben gesagt, ich folge dir nach. Und sie haben gefragt, ja, wie sollen wir beten? Nicht, dass sie vorher nicht gebetet haben, aber sie wollten irgendwie sicher sein, wie ist meine Beziehung eigentlich jetzt? Und Jesus sagt, betet so, unser Vater im Himmel. Unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt und so weiter. Okay, wir sehen mal den ersten Teil. Dieser große Gott, außergewöhnlich groß, der allmächtige Gott, er spricht von Himmel. Also eine andere Dimension. Wir können uns das nicht so gut vorstellen. Auch mit der Bibel in der Hand gibt es Menschen, die mehr einen Aspekt sehen, dann den anderen und so weiter. Es gibt viele Diskussionen und irgendwie ist uns das ein bisschen zu groß. Aber Jesus sagt, im Himmel. dieser Gott ist außergewöhnlich, außergewöhnlich groß. Eine Dimension, die wir nicht kennen. Wir nähern uns irgendwie an und versuchen, etwas zu verstehen und so weiter. Aber es ist uns einige Nummern zu groß. Die Bibel spricht vom Heiligen. Heilig, heilig, heilig. Ich habe hier einen Vers, den ich mit euch lesen möchte. Das sind die Engel. Das ist wieder eine Dimension ein bisschen über uns. Die sagen es so: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Das ist die Vision, die die Engel haben. Sie sagen, der ist heilig, der ist anders, außergewöhnlich. Und das ist der Gott im Himmel. Also ich sage mal, es ist eine Art für sich. Und er sagt nachher, heilige diesen Namen. Gib ihm einen besonderen Platz, diesem Gott. Einen abgesonderten Platz. Und so habe ich das versucht darzustellen mit diesem Dreieck, der dreieinige Gott, der eine, etwas für sich ist. Es gibt keine Vergleiche, es gibt nichts und niemand anders, der in diese Kategorie gehört. Nur er gehört in diese Kategorie. Niemand anders. Er ist ohne Konkurrenz. Es ist einfach Gott und dann alles andere. Deswegen dieses Dreieck oben und dann darunter die Engel, Gottes Geschöpfe, von Gott kreiert, ins Leben gerufen. Und dann darunter habe ich die Menschheit hingestellt. Also wir können sagen, der Schöpfer und dann die ganze Schöpfung. Also dieser Gott ist einfach anders. Er ist unvergleichbar. Und wir haben Mühe, uns schon vorzustellen, wie die Engel sind und wie die ganze geistliche Welt aussieht und so. Aber wir haben eigentlich absolut keine Ahnung, wer Gott ist. Wenn er sich uns nicht offenbart, sind wir immer irgendwie auf dem falschen Weg. Dann ist unser Gott immer irgendwie zu klein, ausgedacht von mir. Auch wenn ich noch in höchsten Ordnungen denke, versuche zu denken, bin ich immer viel zu tief. Keine Ahnung. Wenn dieser Gott sich nicht vorstellt, kreiere ich mir meinen eigenen Gott. Und das ist nicht eine gute Sache. Deswegen sage ich, er ist eine Art für sich. Dann sage ich auch, wenn er sich nicht offenbart, bin ich irgendwie auf dem Holzweg. Aber er hat sich offenbart. Er hat gezeigt, wer er ist. Mose ist das passiert. Und so möchte ich einen weiteren Vers lesen in 2. Mose, Kapitel 34, Vers 6. Und da lese ich, er zog an Mose vorüber. Gott zog an Mose vorüber und verkündete. Er sagt jetzt, was Sache ist. Gott sagt. Es ist nicht so, dass Mose irgendwie einen Traum hatte oder sich irgendwie etwas ausgedacht hat. Gott sagt, die Sache ist so. Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. So stellt sich Gott Mose vor. Das ist eine Offenbarung. Er sagt, ich bin dieser Gott. Ich bin es. Darauf kannst du dich verlassen. Ich stelle mich vor, erfreut, so, ich bin so, ich habe diese Charakteristik und so weiter. Dieser Gott entspringt nicht unserer Fantasie, das ist eben seine Offenbarung. Weiter sage ich, in diesem Fall ist nur Gott Gott, es gibt keine Konkurrenten. Und er ist exklusiv, das können wir sehen, das ist wahr für alle Hebräer und für alle Christen. Wenn ich sage Gott, dann habe ich den einen Gott vor Augen und nicht irgendein Gott. Dieser Gott, das ist ganz klar für alle gläubigen Juden und für alle gläubigen Christen ist das so. Und zwar ist das der Gott, der sich offenbart hat. Und er sagt im Schma Israel, das ist wie das Glaubensbekenntnis, übrigens auch im christlichen Glaubensbekenntnis, ist die identische Geschichte. Da steht, die gläubigen Juden glauben das und sagen, wir sprechen von Gott, also von dem Gott, nicht von irgendeinem Gott. Und dieser Vers steht in 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, der Herr, Yahweh. Das ist der einzige Gott, der sich Israel offenbart hat, der sich uns offenbart hat, der Menschheit offenbart hat. Der Herr ist unser Gott. Der Herr ist einer und alle anderen sind irgendwie untergöttlich. Das hat einige, einige Konsequenzen. Und ich zeige euch mal die mir in den Sinn gekommen sind. Als erstes kann man sagen, weil dieser Gott sich offenbart hat und sich mit diesem Volk in Beziehung setzt, redet er von einem Bund. Und da in verschiedene Verse, aber in 2. Könige lesen wir, er spricht mit Israel, mit dem Volk Israel, vergesst den Bund nicht, den ich mit euch geschlossen habe. Und betet keine anderen Götter an. In einer anderen Übersetzung heißt es, habt keine Angst vor irgendwelchen Göttern, weil ich bin Gott. Ich habe einen Bund mit dir gemacht. Und das kann eigentlich jeder Israelit sagen, das ist Geschichte. Das Volk Gottes entsteht so. Das kann jeder Christ sagen, weil Gott begegnet jedem Einzelnen von uns und er macht einen Bund mit uns, sagt, ich bin der Retter, du bist derjenige, der gerettet wird. Und wir arbeiten und leben jetzt zusammen. Das ist ein Bund, das ist etwas Festes. Und Gott hat das angefangen. Deswegen, wir können das genau Gleiche sagen. Ich habe einen Gott, er hat einen Bund mit mir geschlossen und ich gehöre ihm. Und er sagt mir, keine Angst, ich schaue zu dir. Keine Angst, alle anderen können nichts machen. Das sind nur Göttli, nicht Götter. Deswegen sagt er, unser Glaube an Gott schließt alle anderen aus. Es gibt niemand, der vergleichbar ist mit diesem Gott. Ein allmächtiger Gott. So, jetzt sagen wir, natürlich, wir haben ja keine Götzen mehr. Wir sind schon Christen seit Jahrtausenden und die sind alle schon weggefallen, weil wir haben den richtigen Glauben. Zum Beispiel, wir denken an die Politik. Ja, die ersten Christen hatten es mit Cäsar zu tun. Er hat sich so aufgeführt, wie wenn er Gott wäre. Er hat gesagt, ich bin das Höchste, die höchste Entität. Es gibt niemanden über mir. Ihr müsst euch mir unterwerfen. Alle anderen Götter, alle Götter sind unter mir. Ich bin Gott für euch. Und die Christen, was machen sie? Sagen, nein, wir haben einen Bund mit einem anderen Gott. Du hast uns nicht gerettet. Jesus ist unser Retter. Deswegen haben sie Cäsar in diesem Bereich nicht gehorcht. Und es gab einige, die sind dafür gestorben, weil sie einen Gott haben. Und der heißt nicht Cäsar, sondern Jahwe, Jesus. Sie haben einen Preis dafür bezahlt. Es ist nicht Geschichte. Das passiert heute. In diesem Moment sterben wahrscheinlich Geschwister. Mein Bruder, meine Schwester stirbt jetzt, weil diese Person sagt, es gibt nur einen Gott. Und ich vor allem gehorche ihm. Und wenn deine Meinung divergent ist, also nicht mit dem übereinstimmt, gehorche ich Gott und nicht dir. Und dafür sterben heute Christen. Viele Christen, nicht einige. Nicht in dieser Gemeinde, aber auf der Welt gibt es viele, die dafür sterben. Weil sie sagen, es gibt einen Gott und es ist dieser Gott. Okay, das ist ein Teil. Das andere ist, also wir sind politisch kritisch. Wir gehorchen dem Staat und alles ist okay und so, aber wenn der Staat sagt, du darfst nicht Christ sein, du darfst Jesus nicht anbeten, dann werde ich diesem Staat mich nicht unterstellen. Ich werde dafür sterben, wenn es sein muss, weil ich gerettet wurde von diesem Gott und nicht vom Staat oder von irgendeinem König oder was. Das zweite ist die Natur. Also alle, die jetzt hier sind, sind natürlich nicht im Wald und bringen Opfer, um irgendwie einen gewissen Vorteil zu haben und so. Das ist Geschichte, nicht? Wir gehen nicht in unsere Wälder, um unseren Waldgöttern irgendwelche Opfer zu bringen. Das machen andere. Wir sind Christen. Aber wir sind auch naturkritisch. Ich höre manchmal, wir müssen die Mutter Erde retten. Für mich hat das religiöse Züge. Wir sind diejenigen, die gerettet werden müssen und jetzt plötzlich muss ich diese Welt retten. Also das heißt, irgendwie ist das ein bisschen durcheinander gekommen. Gott hat uns die Welt anvertraut und hat gesagt, auch wenn ihr Sünder seid, ihr seid Gärtner und ihr sollt gut zu eurem Garten schauen. Also es ist wahr, dass wir zu dieser Erde Sorge tragen und nicht alles kaputt machen sollen, weil wir leben von ihr. Aber sie ist nicht unsere Mami. Gott ist unser Papi. Und deswegen bin ich, also empfehle auch allen, kritisch in diesem Bereich zu sein. Wir sind, Gott ist nicht die Natur, die Welt, das Universum. Wir leben davon, aber Gott ist über seiner Schöpfung. Im Weiteren haben wir die Menschheit. Es gibt auch Personen, die das Gefühl haben, ja, ich bin das Zentrum des Universums. Gut, wenn ich es bin, dann kannst du es nicht sein. Vielleicht sagst du, ja, wer bist du? Ich bin das Zentrum vom Universum. So haben wir plötzlich viele Götter, also das ist No-Go. Aber es ist auch wahr, dass wir den Eindruck haben, auch als religiöse Menschen, dass Gott ein bisschen anders sein sollte. Ich bete, öffne mein Herz und sage, Gott, du bist der Allmächtige, bitte mach dies und jenes. Zum Beispiel eine Heilung, zum Beispiel ein großes Projekt, das mir zwei, drei Nummern zu groß ist. Hilf mir, dieses Projekt zu realisieren. Wenn es nicht geschieht, dann werde ich wütend und sage, also vielleicht muss ich Gott ändern, weil der gehorcht mir nicht. Ich sage, ja, vielleicht muss ich mein Herz ändern. Wenn ich Gott so klein mache, dass er mir gehorcht, dann habe ich wahrscheinlich nicht mehr mit dem echten Gott zu tun, weil der ist der Allmächtige. Versteht ihr? Manchmal verdrehen wir die Rollen. Und ein Theologe hat mal gesagt, der Mensch hat eigentlich gar kein Instrument, um Gott zu erkennen, zu erforschen und so weiter. Wir haben die Antennen nicht, wir haben die Instrumente nicht. Wir brauchen seine Offenbarung. Und wenn wir das umkehren, dann haben wir es mit Götzen zu tun, mit Göttern, die nichts Nutze sind. Aber es geschieht. In unserem Leben geschieht das. Auch als Christen schwankt manchmal ein bisschen. Okay, zweiter Teil ist, dieser allmächtige Gott, der über allem herrscht, ist auch sehr nahe, wie ein Vater, sagt die Bibel. Und da möchte ich auch noch einen Vers lesen in Epheser Kapitel 3, 14 und 15. Darum kniee ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an. Das ist der einzige wahre Gott, das ist der großartige Gott. Ich bete ihn an, auf meinen Knien bete ich ihn an. Dem alle Geschöpfe im Himmel und auf Erden ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Eine wunderbare Übersetzung. Manchmal, ich habe schon andere Übersetzungen gelesen, ich hatte Mühe zu verstehen. Ich glaube, das ist eine, für mich eine verständliche Übersetzung. Gott ist Vorbild für alle Eltern, für alle Väter ist Gott das Vorbild. Er ist gut, er sorgt sich um seine Kinder, seine Geschöpfe. So ist Vaterschaft sehr gut definiert. Und hier passiert manchmal etwas, wenn ich jetzt jemandem sage, Gott ist wie ein Vater zu dir, dann kann es sein, dass diese Person völlig erschrickt und sagt, was? Ist er so grausam? Ist er so mickrig? Ist er so ungerecht? Weil oft gehen wir davon aus, ich meine, für Kinder ist das normal, die Eltern sind wie Gott für kleine Kinder. Aber unser Vorbild, was Vaterschaft oder Mutterschaft, Elternschaft heißt, ist nicht mein leiblicher Vater, meine leibliche Mutter, sondern das Vorbild ist Gott selber. Also ich bin jetzt auch Vater und ich könnte meine Tochter fragen, ja, wie war ich denn als Vater? Nicht? Würde sie sagen, ja, ist okay. Könnte besser sein. Und das ist wahr. Leider ist das wahr. Ich bin nicht perfekt. Aber wenn meine Tochter mich zum Maßstab nimmt und das auf Gott überträgt, wird sie irgendwie Probleme haben. Kann sie wahrscheinlich ihr Herz nicht ganz öffnen, weil ich bin nicht zuverlässig wie Gott. Ich bin nicht ein zuverlässiger Versorger wie Gott. Ich bin nicht gerecht wie Gott. Aber ich kann ihr sagen, Das Vorbild, das perfekte Vorbild ist Gott selber. Gott ist wie ein Vater. Und ich als Vater nehme ihn zum Maßstab und sage, leider habe ich es nicht geschafft. Ich bitte um Vergebung. Aber mein Vater, mein Gottvater ist perfekt. Nimm bei ihm ihn als Maßstab. Wenn du auch mal Mutter oder Vater bist, dann brauchst du ihn zum Maßstab. Sonst, wenn wir das umkehren, wird es gefährlich. Dann haben wir plötzlich wieder mit Göttern zu tun, die nichts mit Gott wirklich zu tun haben. Also, Vaterschaft ist definiert. Gott ist das Beispiel der wahren Vaterschaft. Das war schon in Israel so. Israel sagt, Gott ist für uns wie ein Vater. Das sehen wir auch in Jesus, als er getauft wurde. Gott Vater sagt, das ist mein lieber Sohn. Er definiert Vaterschaft. Das ist also wirklich außergewöhnlich. Also wir sind eigentlich adoptiert worden und das ist wirklich außergewöhnlich. Ich möchte mal fragen, kennst du eine Religion, die von einem großen Gott spricht und gleichzeitig auch von Vatereigenschaften spricht? Es ist das ist gegensätzlich. Es ist unmöglich. Sprich mal mit einem Moslem. Ein Moslem wird dir sagen, Gott ist allmächtig. Gott ist groß. Gott kann machen, was er will. Ich hoffe, dass er auch barmherzig mir gegenüber ist. Aber er würde ihn nie Papi nennen, nie Vati nennen. Es ist unmöglich. Dann wäre er nicht mehr Gott. Der ist zu klein. Der Vater ist auf Augenhöhe. Ein Moslem kann das nicht sagen. Auch Zeugen Jehovas können das nicht sagen. Sie sagen es nicht. Jehova ist groß. Diesen Gott haben sie begriffen. Aber sie würden nie sagen, Gott ist mein Papi. Nein, du machst Gott klein so. Das ist eigentlich ein Widerspruch. Gott, der Allmächtige, und Gott, Vater, ist wie ein Widerspruch. Entweder ist er groß oder ist klein. Entweder ist er auf Augenhöhe oder ist er unerkennbar. Nicht mal die Religion, die wir uns ausdenken, schaffen das. Es geht nicht zusammen, es widerspricht sich. Deswegen möchte ich mal diesen Vers hier lesen. Also ich glaube, dass es ohne Heiligen Geist nicht möglich ist, dass ich mein Herz vor dem allmächtigen Gott so ausschütte, wie ein Kind es tun kann. Das ist nur durch den Heiligen Geist möglich. Hier lesen wir in Galater 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf das er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Das ist etwas, das wir empfangen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt, der Heilige Geist, in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater. Es ist Gottes Geist, der in uns das zusammenbringt, das Unmögliche zusammenbringt. Entweder ist Gott groß oder er ist nahe. Das bringen wir nicht zusammen, nur der Heilige Geist bringt das zusammen. Also wenn du und ich, wenn wir das zusammenbringen, heißt es, dass wir wahrscheinlich den Heiligen Geist empfangen haben. Sonst haben wir Mühe damit. Entweder machen wir ihn zu klein, oder er ist so groß, dass wir nichts mit ihm zu tun haben können. Wir sind Sünder und so weiter. Es klappt nicht. Aber der Heilige Geist ruft ihn und sagt, Vati, du bist wie mi Vati, mein Vater. Oder andere, ich weiß nicht, welchen Kosenamen du benutzt, um mit deinem Vater zu sprechen. So können wir sagen, unser Vater heißt, wir alle können Kinder sein und wir alle können ihn als Vater haben, obwohl er der Allmächtige ist. Und dieses Bild von Rembrandt, der verlorene Sohn, zeigt das aus meiner Sicht exzellent, in einer außergewöhnlichen Form. Dieser Vater ist bereit, seinen Sohn gehen zu lassen. Er weiß genau, was passieren wird. Er weiß genau, dass das daneben geht. Aber er lässt ihn gehen. Das ist ein Vater. Der allmächtige Gott könnte wie ein Diktator alles so regeln, dass niemand kann mehr einen Fehler machen. Beim Vater ist das anders. Der Vater wird dem Sohn, der Tochter wieder aufhelfen, wird wieder Rettung geben, wird eine neue Chance geben, wird Wachstum ermöglichen. Das ist eine väterliche Eigenschaft. Gott macht das. Gott lässt dich gehen. Wenn du weggehen willst, lässt er dich gehen. Aber er ist auch nicht derjenige, der sagt, jetzt hast du einmal einen Fehler gemacht, in die Hölle. Es gibt keine andere Chance mehr. Nein, ein Vater wird das niemals tun. Also ich bin ein einfacher Vater, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich meine Kinder in die Hölle schicke. Gott ist bereit, uns zu beschützen, uns zu heilen, wieder anzunehmen, wieder aufzurichten, wieder auszurichten und so weiter. Das ist die väterliche Seite von Gott. So, langes Warten, Umarmung, sogar ein Fest macht er. Und deswegen, wie auch in Jesaja lesen wir, dieser Gott hat Eltern-Eigenschaften, wie eine Mutter. Wenn uns irgendwie, wenn ich schlechte Erfahrungen mit meinem Vater gemacht hätte, vielleicht hätte ich den Zugang nicht so, das Vaterunser zu beten. Und ich kenne Menschen, die können das nicht von Anfang an. Die lernen das nach und nach, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht hat. Gott gibt uns auch den Zugang, in der Bibel steht, auch im Alten Testament steht, Gott ist wie eine Mutter. Vielleicht haben Christen, neugeborene Christen, besseren Zugang zuerst, sich Gott zuzuwenden und sich vorzustellen, dass Gott wie eine Mutter ist. Weil Eltern manchmal vieles kaputt machen können und wir nicht mehr einen direkten Zugang zu diesem Gott mit diesen Eigenschaften haben. Jetzt, was heißt das? Können wir das annehmen, schätzen? Haben wir gelernt, unser Herz vor Gott auszuschütten und echt zu sein vor Gott, so wie wir sind? Gott gibt uns das Recht dazu, ihn so zu nennen. Einige nennen ihn Papi, andere Vati, andere Paps oder Daddy oder was auch immer. Das ist da wird unser Herz warm, wenn wir dieses Wort aussprechen. Und so ist Gott zu uns. So gut ist dieser allmächtige Gott zu uns. Diese Nähe Gottes gibt uns auf eine andere Art Anteil an diesem Gott. Er ist der Allmächtige, er ist der Schöpfer des Universums, aber er ist auch so nahe, dass er uns umarmen möchte, uns wachsen lassen möchte und so weiter. Und meine Frage ist, fühle ich mich mit ihm wohl? Wenn ich an Gott denke, fühle ich mich wohl oder fühle ich mich wie ein Wurm, der nicht würdig ist, der keine Rechte hat und so weiter? Die Bibel sagt, dass wir das Recht haben, Kinder Gottes zu werden, uns als Kinder zu benehmen, vor diesem allmächtigen Gott. Das ist gewaltig. Ich bin mit Gott im Reinen. Es ist alles okay. Ich fühle mich wirklich wohl in Frieden mit Gott. Das ist nur möglich, wenn ich ihn als Vater, guten Vater kenne. Es reicht nicht, einen allmächtigen Gott zu haben. Es reicht nicht, dass er alles tun kann, was er will. Es reicht nicht, dass er der Allmächtige ist. Das ist wichtig. Es braucht auch die Nähe. Und in Jesus finden wir diese. So schließe ich ab. Das Vaterunser ist ein gewaltiges Gebet. Wir werden es nachher miteinander beten. Aber was wir hier nur in den ersten Worten sehen, ist ein Auftakt, der keine Vergleiche hat. Es gibt es nicht. Er ist majestätisch und unvergleichbar. Aber im selben Moment ist er auch nahe wie ein Vater, der zu seinen Kindern schaut. Deswegen kann ich sagen, dieser Gott ist größer als all meine Probleme. All das, was in meinem Leben passieren kann, wird untergeordnet. Er ist über all dem. Er steht über dem. Er hat Allmacht. Aber ich fühle mich auch sicher, macht mir Mut, voranzugehen, Sachen wieder in Ordnung zu bringen, neu anzufangen und so weiter. Er macht mich mutig und frei. Deswegen sage ich, wenn wir diesen Frieden Gottes erleben wollen, dann brauchen wir beide Seiten. Einen gewaltigen Gott im Himmel und einen nahen Gott, der uns versteht und uns aufhilft, uns leitet, erzieht und eine Perspektive gibt. Sagt, los, es geht wieder los. Ich bin mit dir. Lebe. Und so lese ich noch einmal. Unser Vater im Himmel, das ist unser Gott. Amen.